Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die Leute in Gladbach wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch natürlich dazu passen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Eine neue Folge Pfostenbruch. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gladbach-Fans oder Bayern-Hasser, wer auch immer jetzt eingeschaltet hat. Danke euch sehr. Wir sind zum zweiten Mal in dieser neuen Saison für euch am Start. Ich bin Kevin und Podcast-Kollege Boris ist zugeschaltet. Grüße dich. Hi.
Hi, Kevin.
Ja, diesmal sind wir nur zu zweit. Fabian ist leider aus persönlichen Gründen verhindert, aber wir wollen direkt gleich mit einer persönlichen Mitteilung natürlich dann reinstarten, denn ganz ohne Fabian müssen wir dann doch nicht auskommen heute.
Ja, bei der Aufnahme der Folge kann ich heute leider nicht dabei sein. Das Spiel habe ich natürlich verfolgt. Borussia holt zum Auftakt gegen die Bayern ein 1:1. Ein gutes Spiel, ein hochspannendes, interessantes Fußballspiel. Auch ein verdienter Punktgewinn der Borussia. Ich denke, ich habe da einiges Gutes gesehen, einige Rückfälle in der einen oder anderen Situation in die Schlussphase der letzten Saison. Aber was mir Mut macht und was ich jetzt auch betonen möchte, die letzten 20 Minuten, endlich mal wieder eine gute Schlussphase der Borussia mit einigen Aktionen auch nochmal nach vorne, zwei Elfmeter, die es hätte geben müssen, nur zumindest hätte es mal einen geben müssen. Und so gesehen dann vielleicht ein bisschen bitter, dass man die drei Punkte nicht mitnehmen kann. In Summe war es natürlich eine gerechte Punkteteilung. Ein tolles Auftaktspiel, macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf die Saison und ich hoffe, ihr beide habt es ähnlich gesehen, Kevin und Boris. Liebe Grüße.
Ja, Grüße zurück. Danke dir, Fabian, für deine Sprachnachricht hier zu Beginn der Folge. Und du hast uns jetzt ordentlich Futter mitgegeben, anhand dessen wir uns durch die Folge entlanghangeln können. Denn alleine dieses Spiel, dieser Bundesliga-Auftakt am Freitagabend, der hat ja schon echt A, Lust auf mehr gemacht und B, natürlich aber auch trotzdem einiges an Gesprächsstoff zurückgelassen für uns. Boris, vielleicht erstmal die Einstiegsfrage. Wie hast du denn das Spiel verfolgt? Wo hast du geguckt? Wie war es bei dir?
Ja, ich habe bei mir hier in Berlin meine Family zu Besuch gehabt und wir haben dann schön gegrillt und dabei dann Fußball geguckt. Das war eigentlich auch ein echt super Setting. Ich war auch gut nervös, muss ich zugeben. Es war viel Gänsehaut dabei, vor allen Dingen am Anfang und vor allen Dingen dann natürlich auch diese ersten geilen 10 Minuten, ne, muss man ganz klar sagen, die waren schon wirklich, das war irgendwie vollkommen surreal, wie die Mannschaft da losgesprintet ist und versucht hat, die Bayern so richtig zu überraschen, was ja aus meiner Sicht auch echt gut geklappt hat, auch mit einem Tor genau richtig rausgekommen, aber jetzt ist ja die viel wichtigere Frage, wie war es für dich im Stadion? Mein Gott, also ich meine, ich habe es beim Grillen geguckt. Also sag du mal, wie war es?
Ja, mega geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nicht so geil vorgestellt, wie es dann letztendlich war. Also es war jetzt schon so dieses Feeling, worauf wir alle gehofft haben während der Pandemie, dass der Moment, wenn man dann wieder in ein zumindest halbvolles Stadion in dem Fall rein darf, dass das richtig groß sein wird und das war wirklich großartig. Also Stimmung war auch über das gesamte Spiel gesehen. Natürlich war das Spiel jetzt auch von unserer Borussia von Anfang bis Ende natürlich echt ein gutes mit ein paar Längen so im Verlauf der Partie, sprechen wir gleich drüber. Aber grundsätzlich war die Stimmung echt super, war sehr englisch, irgendwie sehr situationsbezogen. Das hatten wir ja auch im Prinzip schon so angekündigt, die Ultras ja als Gruppe zumindest nicht am Start. Trotzdem war es, und bewusst sage ich trotzdem, war es echt eine geile Stimmung und ich glaube, das lag auch daran, dass alle Leute da waren, auch richtig Bock hatten. Also häufig hast du es ja dann auch im Borussia Park dann, wenn so ein Spiel gerade mal Längen hat oder so, dass es dann auch relativ ruhig ist, aber das war diesmal echt nicht der Fall und ich glaube, das liegt einfach daran, alle Leute hatten Bock nach so einer langen Zeit. Also es waren ja dann wirklich seit dem letzten Heimspiel damals gegen Dortmund vor voller Hütte 1,5 Jahre. In denen es diese Stimmung nicht gab und da war die Sehnsucht ziemlich groß und es hat auch so sonst organisatorisch im Vorfeld auch mit dem 3G-Überprüfung hat auch funktioniert, also das war ziemlich unkompliziert, das muss ich sagen, dass wir auch relativ früh da waren, ich bin mit dem Auto gefahren und war dann schon 17.30 Uhr dort auf P4, ziemlich nah dann am Stadion. Und es gab aber halt, das habe ich auch im Nachgang erfahren, es gab an jedem Parkplatz einzeln für sich diese Überprüfung des Impfstatus oder Testnachweise, sodass sich das nicht irgendwie alles dann auf den eigentlichen Einlass an der Nordkurve konzentriert hat. Das war gut gelöst, fand ich. Dann stand da auch ein Impfmobil, wo der Typ von der DRK sagte, dass sich auch tatsächlich schon ein paar Leute dann auch noch haben impfen lassen im Vorfeld des Spiels. Also das war schon alles ganz gut organisiert. Da kann ich jetzt echt gar nicht viel meckern. Dass natürlich dann einige ihre Maske dann auch abseits des Platzes irgendwie auf Toilette dann einfach nicht tragen, da war von auszugehen. Also gerade wenn man jetzt irgendwie...
Aber wie war so das Gesamte so miteinander? War viel auch so Berührung, waren viele Berührungsängste oder war wirklich so eigentlich so dieses in dem Moment, wo man das Stadion betreten hat, so nach dem Motto, alles ist so wie früher?
Also es war schon so, dass grundsätzlich, dass das natürlich auffiel, das habe ich mir auch hinterher im Real Life bei The Zone nochmal angeschaut, es fiel natürlich schon auf, dass die Nordkurve einfach nur zur Hälfte gefüllt war. Also dass da immer so ein paar Lücken waren und das wurde sogar halbwegs eingehalten, aber trotzdem wurde da jetzt nicht penibel drauf geachtet, dass irgendwie jeder exakt in der Reihe auf dem Platz stand. Mhm. Also es saß ja auch keiner, ne? Nordkurve Unterrang. Mhm. Aber es war dann bedingt durch den Spielverlauf, waren Berührungsängste auch schon sofort gar nicht mehr gegeben. Also du hast nach 10 Minuten hat man sich da schon, ich will nicht sagen in den Arm gelegen, aber zumindest mit diversen, auch mir unbekannten Leuten abgeklatscht, so fair muss ich sagen, so ehrlich muss ich sein. Und das ging auch anderen so. Und trotzdem war natürlich immer, also das ging auch immer, dann haben sich Leute, die sich dann auch nur beim Fußball treffen, du kennst das ja, ne? Also dann hat man einfach Gestalten, mit denen hat man im Alltag nichts zu tun, die leben ganz woanders. Dann sieht man die wieder nach 1,5 Jahren und das war dann schon ein besonderes Gefühl. Und natürlich ging es dann erstmal darum, ja und schon doppelt geimpft, ja schon doppelt geimpft und wollen wir mal hoffen, dass das jetzt alles bald wieder besser wird. Also es war eine ganz, ganz
der
besondere
klassische
Atmosphäre.
Smalltalk. Genau. Ja, der Smalltalk 2021.
Richtig, genau, und das Klassiker-Thema.
Doppelt geimpft.
Nee, also es war schon korrekt und cool. hat Bock gemacht, natürlich auch durch den Beginn, den du ansprichst. Ne? Also das war ja auch als Fernsehzuschauer wahrscheinlich atemberaubend. Und das Einzige, was natürlich der Knaller gewesen wäre, wenn wir in dem Moment in der ersten Halbzeit auf die Nordkurve gespielt hätten. Ne? Also weil war es natürlich dann berühmtes auf die Südspielen aus der Nordkurve. Ja. Sehen die Szenen dann manchmal noch ein bisschen anders aus, aber trotzdem, es war einfach gigantisch und ist ja dann auch in der verdienten 1-0-Führung gemündet.
Ja, war also mega. Also ich muss auch sagen, wirklich diese ersten 10 Minuten sehr, sehr elektrisch. Aber ich muss auch sagen, aus meiner Sicht war es die vollkommen richtige Ansatz, Herangehensweise von Hütter, weil er halt ganz klar wusste, dass die Bayern noch nicht ihre Automatismen so drin haben. Man merkt das ja auch in den Testspielen von Bayern, waren die einfach noch lange nicht sicher. Und da geht es einfach darum, am Anfang diese Chance zu nutzen. Und ich glaube, das ist ja auch der große Wermutstropfen, den man jetzt am Ende des Spiels, nach dem Spiel jetzt auch irgendwo hat, weil man ganz klar weiß, diese Bayern konnte man schlagen am Freitag.
Das war drin, auf jeden Fall. Und gerade nach diesem Anfang hatte man schon so das Gefühl, wenn man irgendwie vielleicht dann noch diese Führung zumindest in die Halbzeit retten kann, dann muss Bayern natürlich mit fortwährender Dauer des Spiels noch mehr aufmachen. Dann kriegt man vielleicht auch Konterchancen. Ich glaube, dadurch, dass dann eben kurz vor der Halbzeit das Lewandowski-Tor fiel nach der Ecke, war natürlich dann... Ja. Hatte das Spiel eine andere Richtung bekommen. Und man muss am Ende auch sagen, dadurch, dass die Bayern nach der Pause, fand ich, da habe ich sie echt stark gesehen. Also da haben sie uns auch eingeschnürt, ohne dass wir jetzt irgendwie schlecht waren, total abgebaut haben. Aber sie haben einfach mehr ihre Stärken ausgespielt, ein bisschen mehr verlagert auf die Flügel. Und am Ende, dann auch auf dem Weg zum Auto, ist man dann natürlich auch mit so Fans im Bayern-Trikot nochmal ins Gespräch gekommen und irgendwie waren sich doch alle einig, egal was wir für ein Trikot tragen. Also auch die Bayern-Fans waren sich einig, dass es eigentlich ein verdientes Unentschieden war. Würdest du damit d'accord gehen? Also ich finde, wie man es dreht und wendet, wir sprechen ja gleich auch noch über die bitteren VAR-Entscheidungen, aber wie man es dreht und wendet, am Ende kommt man irgendwie immer bei einem Unentschieden raus, so nach dem Spielverlauf, finde ich.
Ja, also... Grundsätzlich natürlich, also gegen den FC Bayern bei dem Spielverlauf ist ein 1:1 vollkommen in Ordnung. Ich sag nur trotzdem, regt es mich enorm auf, weil ich finde, wir haben sportlich eben halt uns, also auf jeden Fall das 1:1 verdient und darüber hinaus eben halt aber auch rein moralisch, muss man sagen, durch diese VAR-Sachen hätten wir auf jeden Fall die Chance haben müssen, das Spiel auch zu gewinnen. So. Nichtsdestotrotz hätte ein Thuram auch so sein 2-1, das 2-1 machen können, als er da auf dem Boden lag. Aber ja, also das ist Wahnsinn gewesen. Ne? Also die Bayern haben uns eine ganze Zeit, also wenn man sieht, was der Sommer da alles rausgeholt hat, das war schon à la Bonheur, ne? Wirklich klasse, wie er da jedes Mal richtig stand. Das war super gut. Aber trotzdem, ne? Also ich muss zugeben, ich bin immer noch enorm angefressen, dass wir das nicht gewonnen haben. Weil, wie gesagt, ich glaube einfach, diese Bayern, die werden sich in 3-4 Spielen, sind die so wieder eingespielt, dann gewinnen die wieder gefühlt jedes Spiel 3-4-0 und dann diskutiert wieder keiner über die. Und jetzt, genau zum Anfang der Saison, wo man auch gemerkt hat, wie unter Strom der Nagelsmann steht, da auch schnell auch sofort jetzt Erfolge zu zeigen zu müssen gegenüber diesen Leuten da beim FC Bayern, das hätte ich mir einfach so sehr gewünscht, dass wir das ausnutzen an dem Tag. Weil wir echt, also man muss auch sagen, also auch da ganz klarer Punkt von meiner Seite, wir waren echt gut. Also ich hatte nicht nach dem Kaiserslautern-Spiel damit gerechnet, dass wir schon plötzlich dann so stabil gegen den FC Bayern spielen. Und da hätte man dann sogar noch den einen Schritt mehr machen können aus meiner Sicht.
Das Ding ist, ich glaube schon, dass man sagen muss, dass es gerecht war. Da sind wir auch fast auf einer Linie, wenn ich das so ein bisschen raushöre. Und ich würde jetzt für mich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie immer noch angefressen bin. War ich auch tatsächlich so nach dem Spiel, so an dem Tag nach dem Spiel und so auf der Heimfahrt. Das ist für mich immer so der Indikator, wie es mir da geht. So bewerte ich das dann, also schlechter bewerte ich das dann ein paar Tage später schon mal gar nicht. Und da war ich eigentlich relativ d'accord damit, wie die Mannschaft gespielt hat irgendwie, weil man ja auch so im es war so ein Stochern im Nebel irgendwie, auch in unserer letzten Folge. Also wir haben uns irgendwie verschiedene Szenarien ausgemalt und ich, also dieses Szenario, wie die Mannschaft aufgetreten ist, dass man tatsächlich auch schon so ein bisschen Spielidee von Hütter gesehen hat im Spiel, ja. Das hätten wir alle unterschrieben. Ich weiß aber auch, was du meinst. Am Ende, ganz ehrlich, so viele Chancen hatten wir selten gegen Bayern. Also gerade auch so, oder dann so Chancen in der Entstehung, wo dann irgendwie verlagert wurde auf die Flügel. Später Hofmann hatte häufig eine gute Position, wurde nicht gesehen. Ansonsten Leiner und Skelly.
Der hat sich ja einmal dazu so richtig auch drüber geärgert, weil er gefühlt hochgesprungen ist und mit seinen Armen gewedelt hat, um endlich den Ball zu bekommen. Und wir haben zu lange gebraucht, um den Ball zu verlagern. Ja.
Genau, und das eine Mal, als Thuram dann einschussbereit eigentlich da stand, das war, glaube ich, eine Hereingabe von Leiner, da hat er ja dann, ja, da fehlte vielleicht zwei Schuhgrößen größer, dann reicht das Ding. Oder, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch zu lässig, ich habe mir die Szene jetzt auch gar nicht mehr so explizit nochmal in der Slow-Mo irgendwie ansehen können, aber es wirkte irgendwie ein bisschen komisch. Also alle haben damit gerechnet, jetzt über das 2-1 jubeln zu können und dann geht das Ding da nicht rein.
Ja, er ist, glaube ich, leicht im Rasen hängen geblieben oder irgendwas, weil man sah ja, dass quasi dann am Ende ist dann ja gefühlt der halbe Rasen mitgeflogen in die Kamera, weil der da irgendwo hängen geblieben ist. Also ich glaube, dass das war irgendwo das Problem, aber mega schade. Aber ja, also man muss generell sagen, also dieser Teil eben halt, ne, also das war ja, also wie oft haben wir das letztes Jahr gehabt, wo oder auch davor das Jahr, wo am Ende eingewechselt wurde und die Einwechslungen im Endeffekt voll und ganz verpufft sind und überhaupt gar keine Wirkung hatten. Und dieses Mal waren beide Einwechslungen, Hofmann und Thuram, waren ja große Klasse. Also die haben ja nochmal das ganze Spiel verändert und sie haben es aber auch, also wir sind der veränderten Struktur eben halt auch gefolgt. Also ich hatte mir bei Rose das Gefühl, wenn der eingewechselt hat relativ spät, dann sind da zwar nochmal tolle Leute reingekommen, aber die sind nie auf Betriebstemperatur gekommen. So, und ich habe jetzt einfach das Gefühl gehabt, der Thuram, der war von Anfang an sofort heiß, der Hofmann ist sofort abgegangen, wie ein Zäpfchen, wie auch schon gegen Kaiserslautern in den 2 Minuten. Das war wirklich richtig, richtig stark. Und da, glaube ich, kann man auf jeden Fall schon irgendwas erkennen, dass da neue Impulse auf jeden Fall gerade intern gesetzt werden.
Ich würde sogar Bennett auch noch mit reinnehmen. Also der hat mir auch gut gefallen.
Bennett, also man muss immer sagen, jetzt mittlerweile, man muss immer stark betonen, nicht Benesch, sondern Bennett, weil da gibt es ganz viele, die das total... Aber klar, Bennett auf jeden Fall. Also Bennett, muss ich auch sagen, mehr Culpa zu meinen Aussagen vom Spiel gegen Kaiserslautern. Hier habt ihr vollkommen recht gelegen, ne? Also dass ihr den ja schon sehr, sehr stark aufgewertet habt. Also ich muss sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Hütter hat ja wieder das Gleiche gemacht wie gegen Lautern auch. Der hat wirklich über eine echt gute Zeit, hat der Scully und Bennett auf einer linken Seite gegen den FC Bayern spielen lassen. Ich meine, ganz ehrlich, hätte ich niemals gedacht vor 3 Wochen, dass das bei Borussia jemals möglich wäre.
Und defensiv sind wir sogar in der Zeit, also Bennett kam ja jetzt sogar im Vergleich zu Lautern nochmal 10 Minuten früher, so in der 70. Minute. Defensiv sind wir diesmal ja sogar gar nicht mehr in die Bredouille gekommen, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass Bennett dann echt nochmal auch einen offensiven Push gegeben hat. Und er hatte eine ganz gute Ballbehandlung. Es wurden ein paar Flügelwechsel gesucht. Er hat den Ball in der Regel gut angenommen, ist dann auch mal zur Grundlinie gegangen und so. Also hatte wirklich eine gute Ballbehandlung, war auch irgendwie relativ komplett in seiner Leistung. Ich glaube, wir haben ja alle noch nicht viel von ihm gesehen, aber irgendwie erinnert er mich auch so ein bisschen an einen Spielertyp wie Marcus Thuram oder Ibo Traoré, auch so eine Mischung daraus. Ja. Also hat nicht ganz die Wucht von einem Thuram, hat nicht ganz vielleicht die Dribblingstärke von einem Traoré, aber irgendwie so eine Mischung aus den beiden. Ich glaube, auch aus Bennett wird nie ein Torjäger, das merkt man schon, aber er hat diesem Spiel irgendwie echt nochmal eine Note gegeben und da muss man echt sagen, also wo war der denn in den 3 Jahren? Ich weiß, dass er auch in Ipswich Town gespielt, aber auch da hat er ja nicht gespielt in der 3. englischen Liga, also nicht relevant. Ja. Das ist ja irre.
Genau, also deshalb das Wunder, also egal wie, das kann man sagen, was man will, aber der hat ja irgendwann mal unter Rose, ich glaube in der ersten Saison hat er in den letzten 2 Spieltagen oder so, hat er mal so ein paar Mal, wurde der am Ende eingewechselt. Und ich weiß noch, da hatte man echt das Gefühl gehabt, okay, der weiß überhaupt nicht, was er auf dem Platz will, so ungefähr. Aber jetzt... Also ich weiß auch nicht, irgendwas muss mit dem passiert sein. Entweder der hat sich jetzt nochmal Mut gefasst und gesagt so nach dem Motto, ich möchte jetzt nochmal meine letzte Chance hier nutzen und gibt jetzt nochmal absolut Vollgas. Fände ich immer noch schade, weil man als junger Spieler eigentlich gar nicht erst so eine Motivation bräuchte aus meiner Sicht. Ganz klar, auf jeden Fall jetzt gerade zeigt er auf jeden Fall genau in die richtige Richtung. Und das ist toll, dass wir so eine Möglichkeit im Kader haben, wenn man sich anguckt, wer sonst so im Kader alles rumläuft, auch jetzt schon auf der Ersatzbank war, umso außergewöhnlicher. Weil da gibt es ja, wie gesagt, einige sehr, sehr erfahrene Spieler auf der Bank.
Und das Gute ist ja insgesamt, dass er auch tatsächlich jetzt mit einem Thuram, mit einem Hofmann, mit einem Player, die alle sehr fraglich waren für den Saisonstart, dass sie überhaupt ein Thema sein können, dass da jetzt einige schon dann auch für die Startelf zur Verfügung standen. Jetzt war es Lasso Player, der sein Startelf-Debüt in dieser Saison gegeben hat. Ja. Tiku ist dann von der Bank aus natürlich dann echt ein Spieler, den du auch von der Bank aus immer gut bringen kannst. Wenn er nicht 100% fit ist, reicht das trotzdem, um so einem Upamecano wegzulaufen. Also was Wahnsinn. Der dem Spiel also, wieder gegeben hat, gigantisch.
Ja, also wirklich. So und dieses Talent, dass man in jedem Spiel seine Boxershorts sehen kann. Das muss man auch wieder sagen. Es war wieder mal Weltklasse, wie er bei dieser Aktion, wie er sich da eben halt lang gemacht hat auf der Torlinie, wie man dann wieder seine bunte Boxershorts sehen konnte. Das finde ich auch immer wieder hervorragend bei ihm. Also es ist schon ein Markenzeichen.
4XL wahrscheinlich dann die Hose, weil die schlockert da immer runter. Also das ist irgendwie echt lustig, so eine Baggy-Hose, die er da trägt. Auf jeden Fall Thuram, Upamecano, da müssen wir natürlich jetzt explizit nochmal drüber reden. Vielleicht können wir aber auch im Nachgang dann nochmal, wenn wir jetzt so einen Haken hinter diese 90 Minuten gemacht haben, auch nochmal über den einen oder anderen Spieler sprechen, weil es da doch die echt ein oder andere gute Leistung gab. Aber Thuram gegen Upamecano, da reden wir über die 81. und 83. über 2 Szenen. Wo ich dann schon während des Spiels eine WhatsApp von meinem Vater bekam, er schrieb, das könnte eher ein Elfmeter gewesen sein. Und so war ja auch offensichtlich der Kommentar in der Kicker-App zum Beispiel oder auch in der TV-Übertragung. Ich muss sagen, in der Live-Szene im Spiel habe ich beides nicht final bewerten können. Die erste Szene habe ich sogar gar nicht gesehen. Da ging es mir vielleicht wie dem Schiedsrichter, weil das passierte ja abseits des Balles in dem Moment. Zwar nur eine Millisekunde, aber da hast du den Fokus auf den Ball und du siehst nur, wie der Thuram auf einmal in Richtung Tor fliegt, ohne Ball.
Ja.
Wie hast du es denn gesehen?
Ja, aber also ich fand die erste Szene, um ehrlich zu sein, schon also wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre der Schiedsrichter gewesen, der Moment, wo ich sehe, dass so ein Thuram in so einer Situation sich vorne über mit dem Kopf schon fast ins Tor reinfliegt, das war halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, da muss was passiert sein. Also entweder ist er über sich selbst gestolpert oder nicht, aber irgendwas muss passiert sein. So. Und deshalb war es ja dann ganz interessant, als man dann eben halt sofort die Zeitlupen gesehen hat, dass es halt definitiv einen Kontakt gab. Und jeder, der weiß, wie smart ein Jonas Hofmann ist, der das ja gesehen hat in dem Moment und deswegen zurückgezogen hat und die Flanke nicht gespielt hat. So, das war ja auch diese Argumentation am Anfang, ja, okay, aber Hofmann hat ja den Ball gar nicht gespielt. Naja, der hat den Ball deshalb nicht gespielt, weil er eben halt gesehen hat, dass der Junge schon im Fliegen war. So, und deshalb hat er nochmal rausgezögert und wollte ihn anders querspielen. Also deshalb muss ich ganz klar sagen, also im Nachgang fand ich ja schon, wurde diese erste Szene noch so als kann man, muss man aber nicht bewertet. Was ich aber, klar, natürlich mit einer Hardcore-grünen, schwarz-weiß-grünen Gladbach-Brille, aber wo ich schon sage, so sorry, aber dafür habe ich schon ganz viel dämliche andere Elfmeter gesehen, die in den letzten 2-3 Jahren über diesen VAR gegeben wurden. Da war das wirklich an der Stelle in so einem entscheidenden Moment, wo es wirklich nur noch um Kleinigkeiten geht, eben halt aus meiner Sicht sehr, sehr offensichtlich.
Ja, das Ding ist doch, also wenn Thuram dort fliegt, dann gibt es dafür zwei Gründe. Erstens, ja, er ist eventuell über seine eigenen Beine gestolpert. Ja. Das hätte ja sein können. Genau. So, dann ist er selbst schuld, ist doof gelaufen. Zweitens, ja, er wird gelegt durch einen minimalen Kontakt, aber da im Lauf, mit der Dynamik wissen wir alle, da reicht ein minimaler Kontakt. Nur das Ding ist...
Ja, aber das war es ja noch nicht mal. Genau.
Ja, das Ding ist halt, er lässt sich ja nicht fallen. Also das kann ja kein... Also wenn Upamecano, der Abwehrspieler, den Stürmer in so einer Szene berührt und der Stürmer ist im Lauf, spritzt da rein in den 5-Meter-Raum, wenn er ihn berührt, dann fällt der Stürmer, dann ist das ein Foul. Da gibt es für mich auch gar nichts zu diskutieren.
Ja, aber es geht ja auch nochmal um die Handlung, ne? Also das ist ja für mich auch nochmal so ein Punkt. Wenn die beiden ineinander knallen und er fällt dadurch hin, okay. Aber man hat ja ganz klar gesehen, also Upamecano hat ihn ja versucht zu stoppen. Also er hat ja ganz klar mit der Hand nach ihm gegriffen und er hat ihn mit dem Fuß, der auch nicht normal war, gestoppt. So, das heißt also, da gab es für mich überhaupt gar keine, also wenn man sich das Bild, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir als Schiedsrichter sage, okay, muss ich mir mal angucken und dann stelle ich mich dahin und gucke mir das an und dann sage ich mir, ist das ein Zufallsprodukt eines Verteidigers gewesen in so einer entscheidenden Situation? Hundertprozentig nein. Never ever.
Dann reden wir wieder über das grundsätzliche Problem vom VAR, dass ich einfach das Gefühl habe, also wir Deutschen, wir können einiges auch nicht und VAR gehört definitiv dazu. Das ist schon wieder ein Drama. Jetzt haben wir einmal gespielt und wir reden jetzt schon wieder über Szenen, die auch einfach, es geht mir ja gar nicht darum, dass es jetzt... Also, wenn es den VAR nicht gegeben hätte, hätten wir auch keinen Elfmeter gekriegt. Das ist mir schon klar, so wie es früher war. Aber dann kann ich damit trotzdem besser leben, weil ich mir sage, ja, gerade in dieser ersten Szene, geschehen abseits des Balles, ja, ist schwer zu sehen. Und das kannst du dann auch so final nicht entscheiden. Aber wenn es den VAR schon gibt, warum guckt sich das dann nur ein anderer Schiedsrichter an? Warum wird das Problem quasi nur verlagert? Warum wird es nicht kommuniziert, falls es so sein sollte, dass wirklich nur noch in 1000-prozentigen Fehlentscheidungen eine Tatsachenentscheidung revidiert werden muss? Darüber wird ja auch schon spekuliert. Hat sich die DFL oder hat sich der DFB, haben sich die Schiedsrichter irgendwie eine andere Linie auferlegt? Aber dann muss das ja auch kommuniziert werden. Man bleibt wieder so im Unklaren.
Muss kommuniziert werden, genau. Genau. Es ist ja das Problem vom VAR in Deutschland, finde ich ja weiterhin immer noch die unfassbar unsägliche Kommunikation. Das war ja am Anfang, ich weiß noch, als das Produkt eingeführt wurde, ich weiß noch, ich habe mir damals Hertha gegen Borussia angeguckt, ich glaube, das waren 4-2 oder 4-1, wo Raphael dieses wunderschöne Distanztor geschossen hat, wo wir am Anfang, nachdem wir direkt 1-0, glaube ich, zurücklagen oder so, haben wir dann relativ schnell Ausgleich und das 2-1 geschossen. Das 2-1 war halt, glaube ich, damals dann ein Elfmeter, so ein Handelfmeter. Und da sitzt man halt mit, wie viel, 40.000 Leuten in diesem Berliner Olympiastadion und keine Sau versteht, was gerade passiert. So, kein Mensch weiß es, weil also wie kann man so ein Produkt integrieren in einen Prozess rein. Und man hatte ja die Erfahrung aus Holland und so weiter und so fort. Es gab ja schon einige Länder, in denen es das schon gab. So, wie kann man das dann so schlecht auch im Stadion kommunizieren und damit natürlich eine vollkommene Verwirrung des Publikums hervorrufen? Ich meine, jeder, der das in den USA sieht mit American Football und so weiter, weiß, wie wichtig auch im Stadion diese Kommunikation ist. Und bis heute habe ich immer noch das Gefühl, dieser VAR macht ständig irgendwelche Neuerungen oder da passiert wieder irgendetwas, aber ich habe nicht das Gefühl, das wird sauber kommuniziert und es wird dafür gesorgt, dass die Menschen das Gefühl haben, sie verstehen den Fußball, der da noch auf dem Platz abgeht.
Ja, im Stadion war es folgendermaßen. Also dann wird halt angezeigt auf der Leinwand, ne, dieses berühmte VAR-Symbol, ja. Überprüfung, und dann steht da, was überprüft wird, ob es ein Foulspiel gab. Ja. So, dann kommt nach 1-2 Minuten die Entscheidung, kein Foulspiel. Es stimmt einfach nicht jetzt im Nachgang in dem Wissen. Ja. Ich dachte jetzt im Stadion, ja okay, dann wird Thuram über seine eigenen Beine gestolpert sein. Ja. Man muss nämlich auch sagen, so krass im Stadion wurde das ja gar nicht irgendwie kritisiert. Gab dann die üblichen Pfiffe, dann als es dann wieder losging. Neuer hat sich dann den Ball da zum Abstoß bereitgelegt und das Spiel wurde fortgesetzt. Aber das war dann auch schnell wieder kein Thema. Wenn da stehen würde, keine hundertprozentige Fehlentscheidung, deshalb kein Elfmeter, dann sehe das oder würde sich das wahrscheinlich anders anhören im Stadion. Ne? Also da macht man es sich dann sogar relativ leicht zu kommunizieren. Grundsätzlich kommunikationsmäßig ist es ein Desaster und auch in den Abläufen ist es für mich ein Desaster, wenn ich das vergleiche mit der EM, selbst wenn ich es vergleiche mit der WM 2018, wo alle gesagt haben, oh Gott, jetzt hat man hier Schiedsrichter aus allen Nationalverbänden, wo es überhaupt in den wenigsten überhaupt technische Hilfsmittel gibt. Da hat es gut funktioniert, es hat bei der EM gut funktioniert. Hier in Deutschland funktioniert es einfach null, gar nicht. Es ist ein Desaster.
Absolut. Ja, und dann kommen wir ja zu der nächsten Situation. Und die nächste Situation ist dann, sorry, aber das hat man schon im Spiel gesehen, dass da die Situation auf jeden Fall unklar war. Dass man auf jeden Fall gemerkt hat, dass Thuram sich da ganz brutal in den Strafraum reingetankt hat. Und Upamecano, ich meine ganz ehrlich, wir hatten die Situation vorher schon, also ganz bei dieser ersten Chance von Hermann in der ersten Halbzeit. Da hat Upamecano den Player gefühlt am gesamten Körper umarmt, gezogen und auf den Boden gerissen. So, im Nachgang keine gelbe Karte, nichts. Upamecano hat mehrere Male immer wieder zu den gleichen Mitteln gegriffen, wurde nicht mal ansatzweise vom Schiedsrichter darauf hingewiesen, sozusagen. Genauso wie nach der einen Chance, wo dieser Superpass von Neuhaus kam, der einfach mal im Nachgang dann von Kimmich umgeflogen wurde. Also wirklich, also umgenagelt wurde, wie ich selten gesehen habe. Keine gelbe Karte und nichts sozusagen. Also das heißt, bei Upamecano überhaupt gar keine Art der Kommunikation auch des Schiedsrichters mit dem Spieler. Und man sieht wirklich, wie der Spieler dann wieder auf Thuram drauf geht, ihn um ihn herum ist, an allen Stellen mit seinen Armen, mit seinen Beinen und so weiter. Und Thuram fällt. Natürlich fällt er, aber man sieht ja dann halt wirklich sofort in der ersten Aufnahme sofort, warum er gefallen ist. Weil die Beine von Upamecano zwischen denen von Thuram ganz klar dazwischen waren und ihm gar keine Möglichkeit gegeben haben, weiter geradeaus zu laufen.
Je häufiger ich das sehe, also ich habe auch in der Live-Szene im Stadion, habe ich gedacht, im Vergleich zu der ersten Szene hat man ja da wirklich darauf geachtet. Ja. Da habe ich gedacht, ich wusste irgendwie sofort, in der Millisekunde wusste ich, dass es keinen Elfmeter gibt. Also es war mir irgendwie klar, weil das passt irgendwie nicht zu der ganzen Linie, die das Schiedsrichterteam dann an den Tag gelegt hat. Trotzdem, wenn man mal ehrlich ist, Thuram, und das zeigt hinter das TV-Bild ja auch einfach, Upamecano hat da auch einfach unfassbar schlecht ausgesehen. Wie stümperhaft er sich den Ball abluchsen lässt und Thuram ist dann einfach schneller. Er hat dann den Körper. Er kann ja nicht dafür bestraft werden. Es kann ja nicht sein. Mal angenommen, das ist ein Patrick Herrmann. Da sieht das dann vielleicht anders aus. Dann holzt ihn Upamecano irgendwie regelrecht um. So ist es ein faires Duell, sag ich mal, von dem Körperbau Upamecano gegen Thuram. Und dann sieht es halt so ein bisschen so auf, der stolpert halt da so ein bisschen, wird ein bisschen geschubst. Ganz ehrlich, Upamecano, wenn er diesen Ball schon verliert, wenn er dann schon in zweiter Position ist und er merkt, er kommt nicht mehr ran, ja, dann muss er darauf hoffen, dass Thuram das Tor nicht macht, dass Neuer da irgendwie steht, dass er den Ball daneben schießt oder was auch immer. In dem Moment ist es eigentlich vorbei und er kann es ohne Foul eigentlich nicht mehr lösen. Und am Ende so einer Szene steht dann da, ja, war alles fair oder was? Das kann man ja auch nicht mehr verargumentieren.
Ja, aber es kommt am Ende, finde ich, immer wieder zu dem Punkt, dass ich, was für mein Gefühl schon seit mehr als einem Jahr bei dem VAR ist, dass am Ende der VAR nur eine weitere Verlagerung dessen ist, dass Beliebigkeit weiterhin genauso möglich ist, wie sie vorher auch war. Vorher war es so, dass man eben halt ganz klar gesehen hat, dass die vorderen Mannschaften immer einen Bonus hatte. Das ist genauso wie Gladbach auch manchmal ab und zu Glück hatte von dem Bonus, muss man ganz klar sagen. Wenn der Schiedsrichter einfach gesagt hat, okay, das ist die drittplatzierte Mannschaft mit vielen Nationalspielern und vielen bekannten Spielern und die spielen jetzt gegen den 15. und so weiter und so fort, dann hat man da definitiv einen Vorteil. Und beim VAR finde ich weiterhin, sieht man genau das Gleiche. Man hat immer das Gefühl, dass wenn es hart auf hart kommt, wird es eher dann pro Bayern, pro Dortmund oder eben halt natürlich, wenn wir vorne sind, dann wird es auch vielleicht zu unserem Gunsten gemacht, aber man merkt halt einfach, dass diese Beliebigkeit am Ende einfach nur verlagert wird auf den VAR und wenn sie dort eben halt weiterhin besteht, nämlich nicht der Call, ne, darüber reden ja auch immer wieder viele, dass man eben halt wenigstens es schaffen sollte, dass die Mannschaften selber die Möglichkeit haben, den VAR zu beauftragen, dreimal im Spiel und solange das geht, solange das berechtigt ist und ein Haken hinter ist, dann kann man es auch weitermachen. Solche Szenarien werden ja schon lange diskutiert, aber kommen ja nie zum Tragen und das ist halt schon absolut, finde ich, weiterhin. Es ist am Ende nicht die Verbesserung. Ich glaube, es gibt ganz viele Spiele, wo es wirklich eine Verbesserung ist, weil wenn da Mannschaften sind, die auf relativ ähnlichem Niveau sind und relativ so eher unter ferner Liefen sind, dann ist der VAR teilweise wirklich echt toll. Also da gibt es ganz viele Situationen, die man ja auch gesehen hat, wo der VAR Sachen aufgeklärt hat, wo es echt sonst ungerecht gewesen wäre. Aber wenn es bei Spielen wie so einem Spiel geht, wo man über die 80. Minute bei Gladbach gegen Bayern, erster Spieltag, ganz klar merkt, da ist eine Mannschaft, die gerade alles nach vorne schmeißt und dann wird ihnen zweimal auf brutalste Art und Weise wird ihnen ein Torabschluss verhindert und dann dieser Mannschaft beide Male keinen Elfmeter zu geben, ist einfach nur unsäglich von dem Schiedsrichter und absolut ungenügend.
Das Problem liegt ja eigentlich schon im Prinzip des VAR, dass man irgendwie an die Sache, ich habe immer das Gefühl, man geht als Befürworter des VAR an die Sache heran, als wäre Fußball ein Sport wie Tennis oder so, wo es klare Linien gibt, wo es aus und nicht aus gibt. Ja. Torlinientechnik, die will ja auch keiner mehr abschaffen. Oder von meinetwegen auch der VAR oder generell die Linie, das berühmte Lotfällen beim Abseits, ja oder nein. Also da finde ich dann, also wenn man jetzt sagen würde, nur eine Fußspitze im Abseits ist dann kein Abseits mehr. Also da finde ich, da kann man aber ja zumindest regeltechnisch und sofern das Lot richtig gefällt ist, kann man da einfach sagen, ja oder nein. Also Haken oder Kreuz, fertig, aus. Nur bei solchen Fragen, Elfmeter, ja oder nein, Foul, ja oder nein, kannst du das einfach nicht immer im Fußball. Und wenn es dann darum geht, um den Vorschlag, dass man irgendwie jedem Team drei solcher Optionen gibt, wo sie dann quasi den VAR bemühen, ganz ehrlich, ich glaube, das fände ich sogar besser. Dann könnte man aber den Kölner Keller komplett abschaffen. Man sagt dann einfach, hier, VAR heißt dann für uns, jede Mannschaft hat drei Chancen, den Schiedsrichter dazu zu zwingen, dass er sich das nochmal anschaut.
Ganz genau, das wäre der Punkt. Du würdest den Kölner Keller damit abschaffen oder in Anführungsstrichen, du würdest ihn vereinfachen. Es wäre dann einfach nur noch das Abspielen der Situation auf dem Screen. Und genau, aber es ist ja dann genauso, wie es in den USA eben halt gehandhabt wird beim American Football. Ne? Da ist es ja genauso. Die Schiedsrichter machen das Spiel die ganze Zeit und nur wenn sie dazu berufen werden, dann gehen sie rein in die Situation.
Ja, stimmt, genau. Also das wäre da ja dann im Prinzip die Nummer, die wir aus den USA kennen. Und ich glaube, ja, alles wäre besser als die aktuelle Situation. Und du hast es ja angesprochen. Also in der Phase wurde uns dann ein Elfmeter mindestens einer geraubt. Also wahrscheinlich muss man auch so ehrlich sein, den zweiten hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, die zweite Situation hätte es erst gar nicht gegeben, wenn es den ersten gibt.
Aber wir hätten jetzt nicht 3-1 gegen Bayern gewonnen. Es hätte genauso gut sein können, dass wir dann das 2-1 geschossen hätten und die Bayern hätten noch ausgeglichen in der letzten Minute. Wäre genauso möglich gewesen. Natürlich, klar, hätte Fahrradkette. Aber aber ganz klar, es geht darum, eben halt in so einer Situation eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen, war ja genau das, woran wir ja eher näher dran waren als die Bayern, um ehrlich zu sein.
Wo wir jetzt aber auch dann echt nochmal drüber sprechen sollten, ist auch das, was Fabian angesprochen hat, finde ich, dass wir endlich mal eine geile Schlussphase erlebt haben.
Ja,
endlich total. Mal Druck nochmal drauf gegeben haben, weil das
absolut.
Kann, also ich wusste gar nicht mehr, dass das Gladbach kann, also ehrlich.
Absolut, aber und auch wirklich wieder mal so schön, wenn man gesehen hat, wie so einige sich da wirklich toll durchgebissen haben. Ne? Also auch wieder so ein Joe Scully, super, auch so ein Stevie Liner, Weltklasse, wie der einfach auf den letzten Metern immer noch mal in der Lage ist, den Turbo zu zünden. Das war schon echt richtig, richtig gut. Das hat Spaß gemacht. So, auf jeden Fall. Also, aber man muss auch wirklich sagen, also ich hätte niemals gedacht, dass ein Jan Sommer aus dieser fantastischen EM rauskommt und dann so eine Leistung direkt wieder abliefert. Also der hat gerade wirklich einen Lauf, wie man es sonst sich kaum besser vorstellen kann für ihn, glaube ich.
Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist da sogar der Einfluss des neuen Torwarttrainers schon ein bisschen zu spüren gewesen, weil, also jetzt ganz ehrlich, nach einem Spiel Torwart zu bewerten ist eh immer schwierig, ne? Ja. Aber grundsätzlich, ja. Das wirkte so unfassbar komplett, das Torwartspiel, also dann die ja. Fußabwehr, dann mit den Händen wirklich im richtigen Moment unten gewesen. Also es war ja auch wirklich nicht so, dass sich Lewandowski und Co. nicht bemüht hätten, irgendwie da Varianzen genau. auch in den Torabschluss reinzubekommen. Ja. Also das macht es am Ende auch zu einem gerechten Unentschieden wahrscheinlich. Ne?
Wo man aber auch sagen muss, was wirklich der große Fuck-up des Spiels war ganz klar Nico Elvedi in dieser einen Situation dann gegen Lewandowski. Ne? Also das war echt ärgerlich. Der hat ihn richtig stehen lassen und das, also dass Lewandowski bei all den, also ich meine, wie gesagt, ne, dass bei all den Chancen, die er hatte, ne, ausgerechnet den macht, das hat mich tierisch geärgert. Weil das war ein Standard, der ist einfach nur, der ist wirklich dem Nico einfach 2 Meter weggelaufen und kann das Ding dann da einfach nur reinschieben.
Ich finde generell, wenn man jetzt nochmal so das Spiel Revue passieren lässt und vielleicht so auf die 14, 15 Spieler schaut, die eingesetzt wurden, wenn man irgendwen wirklich kritisieren kann, dann, finde ich, müssen wir da in der Innenverteidigung anfangen. Weil eigentlich wurde es immer gefährlich, auch dann, es kann mich so in der ersten Halbzeit erinnern, kam so ein Chipball auf die Nordkurve, wo dann Lewandowski den direkt aus der Luft nahm. Absolut. Wo ich auch dachte, ja. Das darf nicht passieren. So einfach dürfen wir die Chancen nicht hergeben.
Ja. Ja, absolut, absolut. Weil ansonsten muss man sagen, sonst der Rest war ja wirklich super, ne? Also auch defensiv, das defensive Mittelfeld, Scully sowieso, wie gesagt, und aber auch Kramer und Neuhaus waren vor allen Dingen echt stark um die Defensive bemüht. Und immer wieder klar, wir reden hier gegen den FC Bayern, die da ja wirklich mit einer sehr, sehr guten Truppe angetreten sind. Das ist ja jetzt nicht irgendwie deren, so wie beim Telekom Cup gewesen, jetzt irgendwie die dritte Mannschaft gewesen, sondern das war ja jetzt schon die eine sehr, sehr gute Truppe, die da angelaufen ist, die auch gewinnen wollten. Also jeder, der diesen Giftzwerg von Kimmich gesehen hat, der hat ja gemerkt, die waren heiß wie Frittenfett, dieses Spiel zu gewinnen. Und auch so ein Thomas Müller, der war stinksauer. Ne? Und das muss man ja immer, das finde ich ja bei allem, also bei aller Abneigung gegen den FC Bayern an ganz vielen Momenten, ihr großer Vorteil ist es eben halt, dass sie diese Spieler im Spiel haben, die jedes Spiel, egal wie schlecht sie drauf sind, trotzdem gewinnen wollen. Und das ist ja das, was ich mir immer wünsche für jede Mannschaft, dass du so eine Truppe hast. Und wenn du weißt, du hast einen Neuer, du hast einen Kimmich, Müller und Lewandowski als Achse, dann kannst du auch eher so charakterlose Menschen wie Sané und Gnabry da auf den Außen, so eher die so ein bisschen so phlegmatisch immer sind vom Typ her, die spielen dann ja trotzdem super gut, weil die einfach wissen, die haben dieses Zentrum in der Mitte, was die einfach stark macht. Das muss man schon sagen, das ist schon... Ja,
Goretzka kann man ja auch noch nennen vielleicht, ne? Also gerade.
Ja klar, Goretzka, sorry, stimmt, den habe ich jetzt ganz vergessen. Ja.
Im
ja,
Vergleich ja. zu vielen anderen europäischen Spitzenteams ist ja der FC Bayern nominell auch gar nicht so stark besetzt, zumindest in der Breite ja. nicht. Aber ja. dadurch, dass sie auf dieser mentalen Ebene, finde ich, weil die spielt ja auch immer eine Rolle, ja. dadurch, dass sie da ein gewisses Niveau nie unterschreiten zumindest,
ja.
weißt du immer, was du kriegst. Und natürlich hat ein Thomas Müller jetzt am Freitag auch keinen bärenstarken Tag erlebt, aber trotzdem... Ja. du hast auch nie so Totalausfälle. Wenn Totalausfälle, dann eher Sané, Gnabry, ist tatsächlich so, ne?
Genau, und das hast du ja gesehen. Also dass ein Joe Scully den Sané da so dermaßen Schachmatt spielt über so ein Spiel hinaus, hätte ich niemals gedacht. Also das war wirklich schon. Ich meine, man muss sich vorstellen, wir hatten eine Woche vorher noch, wurde er von diesem, ich weiß nicht mehr, wie hieß der Typ noch von Kaiserslautern, Zimmer?
Jean Zimmer, genau, der Captain, ne?
Ja, Jean Zimmer, genau. Der hat ihn ja ein, zwei Mal richtig übel nass gemacht, sozusagen. Und das ist ja diesmal gegen Sané wirklich kein einziges Mal passiert. Und das fand ich, muss ich sagen, schon eine enorme Steigerung auch von Scully, wo er auch ganz klar gezeigt hat, wieder auf der falschen Seite spielend, mit dem falschen Fuß, trotzdem gegen so einen Sané zu bestehen, das ist ja eben halt schon in Europa eine Hausnummer. Und deswegen absolut hervorragend.
Ja, Feuertaufe bestanden. Also Kaiserslautern war ja schon in Ansätzen ganz gut, aber es gab eben auch die negativen Momente und jetzt war die Leistung nochmal besser, obwohl die Gegenspieler nominell stärker waren. Also da bahnt sich eine echt geile Flügelzange an, egal in welcher Besetzung. Also wir haben ja fast, oder Adi Hütter hat ein Luxusproblem. Benzebaini, Leiner, Scully kann beide Seiten bedienen, dann hast du noch Luca Netz hinten dran, der auch nicht ganz schlecht sein soll.
Und der hat direkt ein Tor geschossen, ne? Jetzt auch bei seinem ersten Spiel.
Ja, stimmt, genau. Eingenetzt. So, und insofern kann man da echt ganz positiv oder optimistisch in die Zukunft schauen.
Wie war dein Blick zu unserer Mittelzange, oder diese Mittelachse da mit Stindl, Wolf und Hermann?
Also ich fand, Wolf hat mir gut gefallen. Also ich fand, er hat.
Aber er hat ja nur eine 4,5 beim Kicker bekommen.
Ich habe es auch gelesen. Aber ganz ehrlich, also Kicker auch komplett lost manchmal. Also 4,5 für die Leistung, ganz ehrlich, ich fand, der hat ziemlich viel richtig gemacht, ziemlich wenig falsch. Das Gleiche würde ich aber auch sagen, gilt für Patrick Herrmanns 300. Spiel. Das ist auch, müssen wir auch mal würdigen, ne? 300 Spiele in ein und demselben Trikot. Mega geil. Mega geil.
Ich weiß nicht, ich habe Patrick Herrmann damals, gefühlt war das mein erstes Mal, dass ich ihn live gesehen habe, gegen Leverkusen. In Leverkusen, da haben wir, wie viel? 5-2 gewonnen? Oder 6-3, genau. Das, wo der diesen geilen Ball da gespielt hat, den so schön in den Winkel gehoben hat quasi, so gar nicht mit Vollwucht, sondern einfach nur so mit der Innenseite in den Winkel geschoben hat. Weltklasse. Und dieser kleine Junge mit dem viel zu großen Kopf damals, wo ich mir dachte so, ja, wie soll das mal was werden, dass der jetzt 300 Spiele für unsere Borussia gespielt hat und eigentlich quasi sozusagen und auch wirklich ein absolutes Synonym für Vereinstreue geworden ist, hätte ich nicht gedacht.
Und vor allen Dingen auch immer wieder dann auch aus so einem Loch oder eigentlich einer schlechten Saison rauskommt. Also, dass er jetzt gegen Bayern so startet und ich meine, nach 3 Minuten, das Ding habe ich echt drin gesehen von ihm.
Ja.
Also er war echt nicht weit weg vom Tor. Das eine Mal hätte er vielleicht es selber machen müssen, anstatt nochmal das Abspiel zu suchen. Aber
total.
Also es fehlte bei der offensiven Reihe bei allen so ein bisschen auch so das Quäntchen Glück, um irgendwie dann auch im Kicker eine 1 abzustauben. Bei Stindl würde ich sagen, gilt das Gleiche. Also auch er hätte ja sich ein Tor verdient gehabt mit der einen Szene, wo er da eigentlich den da super auskommt.
Am Ende auch, dieser Flachschuss genau in den unten rechts. Es wäre perfekt gewesen.
Also und dann muss man ja sagen, Hofmann kam von der Bank, Thüram kam von der Bank. Embolo ist auf absehbare Zeit erstmal kein Thema, weil verletzt. Also da haben wir echt die Qual der Wahl. Und aktuell habe ich jetzt auch bei einem Alassane Player nicht mehr das Gefühl, dass er sich unbedingt noch irgendwie verändern muss. Also der scheint ja auch mit dem Spielsystem ganz gut klarzukommen. Also das Debüt jetzt von ihm in der Startformation unter Hütter war ja gut. Also das macht eigentlich Lust auf mehr. Und auch auf der 6 Kramer Neuhaus hat mir auch ganz gut gefallen. Wie gesagt, wenn man irgendwo Kritik ansetzen wollen würde nach dem Spiel, eigentlich nur die Innenverteidigung. Und das war ja vielleicht tagesformabhängig.
Und noch ein Highlight war ja wirklich die Szene von Kramer, wie man echt dachte, oh mein Gott, der ist komplett verletzt und der ist kaputt, der wird jetzt vom Spielfeld getragen. Da merkt man dann wiederum, finde ich immer bei Christoph Kramer, wenn er nicht am Kopf verletzt wird, dann ist es eigentlich, dann hat er eine Chance, dann geht er wieder zurück auf den Platz. Also ist ja mal ein Wunder gewesen, dass er mal einmal nicht am Kopf verletzt wurde, sozusagen. Der Arme, es tut einem ja echt immer wieder leid, aber da dachte man ja wirklich, der wird nie wieder zurückkommen und dann war er ja wirklich gefühlt nach 2 Minuten wieder beim Grätschen mit dabei und war ja vollkommen fit.
Wir in der Nordkurve waren alle total unsicher, was da passiert, ne? Weil das war ja dann auch in der eigenen Hälfte in der zweiten Halbzeit und ziemlich weit weg. Man sieht dann natürlich wirklich weniger als im Fernsehen, wo dann natürlich dann irgendwie da so eine erste Ferndiagnose schon möglich ist. Aber das sah alles so schlecht aus und Kramer ist ja auch keiner, der sich irgendwie lange sonst auf den Boden wälzt. Umso besser, dass am Ende wahrscheinlich da wirklich nichts war und es nur ein bisschen überdehnt war. Also er hat ja dann auch weitergespielt und es gab jetzt auch keine Meldung, dass er irgendwie jetzt aus dem Training erstmal ein paar Tage raus ist. Von daher alles gut und ich würde sagen, wir können dann quasi einen Haken hintermachen, müssen aber natürlich noch Dobbys Meinung zum Spiel anhören, der dann aber auch natürlich schon auf das nächste Spiel vorausblickt und da werden wir gleich ansetzen.
Immer wieder VfL, von der Elbe bis zu Isar, immer wieder VfL. Endlich geht sie wieder los, die Fußball-Bundesliga, und das Geilste ist endlich wieder richtig schön Zuschauer im Stadion. Unter anderem ja du, Kevin, ich hoffe, du hattest auch, also ich muss sagen, genauso viel Spaß im Stadion wie ich vom Fernseher mit euch, da, wo ich euch ein bisschen singen gehört habe. Und das hat sich alles irgendwie so an die 80er Jahre erinnert, am Bökelberg von der Stimmung her. Auch wenn die Ultras da das ja immer noch boykottieren, muss ich sagen, kam das doch recht gut rüber, fand ich eigentlich im Fernsehen. Leider hat man auch die paar einzelnen Bayern-Fans daraus gehört, aber okay, ist halt so. Vom Spiel her, mutige Aufstellung. Auch geil, wie der Benitz nachher eingewechselt, Scully von Anfang an und Hermann von Anfang an. War schon interessant, wir haben auch gut begonnen, war super vom Spiel her. Nur ich muss sagen, wären die beiden strittigen Elfmeterszenen, wo wir echt sagen, mindestens einen hätten wir bekommen müssen, wären die in dem Falle im Strafraum bei den Bayern, also bei Bayern zu Fall gegangen, hätte das hundertprozentig, bin ich der Meinung, einen Elfmeter mindestens gegeben. Ja, und wir haben mal wieder den Pech und das Schlimme ist ja, der Schiedsrichter guckt sich das nicht mal an und das ist das Traurige, obwohl ich sagen muss, das 1-1 ging absolut in Ordnung, denn wir hatten auch viel Schwein und einen super starken Jan Sommer im Tor und aber trotzdem, es war ein leistungsrechtes 1-1, die Schlussphase, Anfangsphase und Schlussphase gehörte uns und im Endeffekt muss man sagen, es gibt Schlimmeres, glaube ich, als mit einem 1-1 in die Bundesliga zu starten. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Auswärtssieg, oder? Was sagt ihr? In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, startet gut, kommt gut in die neue Woche. Kevin, Fabian, Boris, haltet die Ohren steif. Bin mal gespannt, was ihr jetzt zu meiner Aussage sagt. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Ja, im Prinzip, glaube ich, ist Dobby da in weiten Teilen des Spiels ähnlicher Meinung gewesen. Und vor allen Dingen jetzt der Auswärtssieg von ihm prognostiziert in Leverkusen. Ich glaube, damit wären wir natürlich alle mit einem Mega-Saisonstart behaftet. Also 4 Punkte aus den 2 Spielen wären natürlich ein Knaller. Ich habe noch nicht, also ich bilde mir jetzt, glaube ich, mal in den nächsten Minuten eine abschließende Meinung zu meinem Gefühl für Leverkusen. Wie sieht es denn bei dir aus? Also hast du eine Tendenz für das Spiel diese Woche Samstag?
Also ich muss erstmal noch zugeben, Dobby, ich finde das immer wieder faszinierend, ein Gladbach-Fan mit einem Berliner, mit einer Berliner Schnauze. Das ist halt für mich als jemand, der seit jetzt Ewigkeiten schon in Berlin lebt, als Rheinländer, komplettes Gefühlschaos irgendwie so. Das passt so gar nicht im ersten Moment zusammen, aber es ist Weltklasse. Mega geil. Also mein Gefühl für Leverkusen, also erstmal muss ich sagen, jetzt aufgrund der ganzen Transfer-News jetzt um Leverkusen die letzten Tage, merkt man ja, bei denen ist noch ganz viel im Umbruch. Ne? Also die sind richtig gerade mittendrin. Das, was bei uns vielleicht noch in den nächsten 1-2 Wochen ansteht, da ist Leverkusen jetzt voll und ganz dabei und schade, weil man merkt Leverkusen an, dass sie finanziell mehr Möglichkeiten haben, weil sie holen sich jetzt, glaube ich, so ein paar Leute, die für mich immer so als mögliche Kandidaten auch für uns gegolten. Also so ein Andrich, wenn der jetzt zu Leverkusen geht, schade. Aber grundsätzlich hat das Spiel von Leverkusen ja jetzt erstmal gezeigt, dass die jetzt auch noch nicht so richtig im Saft sind. So. Was heißt das dann jetzt aber? Also ich muss immer sagen, gegen Leverkusen, in Leverkusen, das sind immer so, das können ganz emotional tolle Spiele werden. Es kann aber auch echt deprimierend werden. Und ich bin da selber noch immer sehr, sehr unschlüssig. Aber mein erstes Gefühl, was ich jetzt aktuell so habe nach diesen Eindrücken jetzt, dass wir auf jeden Fall glaube ich, mit einer guten Portion Selbstbewusstsein an die Leverkusener rangehen werden. Ich glaube, wir werden uns da nicht den Schneid abkaufen lassen, mal ebenso. Ich habe ein bisschen Sorge davor, dass da so Leute wie so ein Diaby, diese schnellen, wendigen Außen, dass die uns da ganz schön auch so ein Stevie Liner so ein bisschen das Leben schwer machen können. Aber schauen wir mal. Also mein Tipp ist, es fällt mir echt schwer. Also ich merke das gerade.
Das ist das Ding. Ja. Mir geht es nämlich genauso. Also ich glaube, es spricht schon ein bisschen für uns, dass wir einfach, so blöd es klingt, aber wir sind einfach eingespielter als die Truppe von Leverkusen. Also ja. Die müssen sich natürlich jetzt eh noch so ein bisschen neu sortieren, haben ja diesen Kusunuda verpflichtet, der ja dann jetzt auch schon in der Innenverteidigung gespielt hatte, direkt schon genau. Im Pokal sogar. Jetzt haben sie den Hinkapi oder wie auch immer er heißt, irgendwie ein Brasilianer auch noch geholt, sodass da ja noch ja. ein bisschen Fluktuation ist. An Draxler scheinen sie dran zu sein, also da bin ich gespannt, vielleicht spielt Julian Draxler gegen uns nächste Woche Samstag.
Das sind Domino, das nennt man dann Dominosteine, weißt du? Das ist Messi-Wechsel von Barcelona zu PSG und Draxler, oh Gott. Von PSG zu Leverkusen.
Vor allen Dingen hat Draxler jetzt, bevor Messi da zum Einsatz kommt, sogar noch ein Tor gemacht am ersten Spieltag in Frankreich. Also schon ganz witzig. Und also bei Leverkusen in der Vergangenheit, ja, die eine oder andere richtige Reibe, 5-0 und sowas abgeholt. Aber auch viele wichtige Partien gewonnen, gerade wenn ich daran denke, dass wir da in der ersten Rose-Saison haben wir da die Tabellenführung verteidigt, 2-1 gewonnen.
Genau.
Dann mal dann mal den ganz wichtigen Sieg damals unter Favre in der Saison, wo wir Vierter geworden sind, 2-1 De Camargo, 87. Es war ein richtig geiles Ding. Ja. Und ansonsten, ja, auch häufig Spektakel einfach, ne? Also letztes Jahr dieses 3-4. Vielleicht kommt es auch einfach darauf an. Also ich glaube, wenn wir in den Rückstand liegen sollten, das wäre echt fatal, weil dann kann Leverkusen sich so ein bisschen hinten ausruhen und auf die schnellen Diabis und wie sie alle heißen setzen, die dann vielleicht den entscheidenden Konter setzen. Wenn wir aber in Führung gehen, habe ich echt ein super Gefühl, dass wir es diesmal nicht so bräsig verteidigen wie letztes Jahr.
Ja, man muss sagen, also die haben ja gegen Union. Union war ja am Anfang deutlich stärker und war ja auch ziemlich verdient in Führung gegangen, gefühlt. Und dann haben die aber aus meiner Sicht einfach nur glücklich schnell das 1-1 gemacht. Also das hätte auch gegen Union ganz anders gehen können, muss man sagen. Deshalb, ich glaube halt einfach, das wird jetzt die ersten paar Spieltage werden in dieser Saison wesentlich chaotischer werden, als es früher sonst immer waren, weil einfach in einem Großteil der Vereine eben halt der Kader noch lange nicht zu Ende ist und fertig ist und noch nicht eingespielt ist. Das heißt, wir werden jetzt, glaube ich, so in die ersten, mein Gefühl, so die ersten 6 Spieltage werden echt eine ziemliche chaotische Rumsortiererei werden in der Liga. Und da kann, glaube ich, bei vielen solcher Spielen, wo zwei relativ ähnliche Mannschaften, muss man ja schon sagen, bei Gladbach gegen Leverkusen, da kann wirklich gefühlt alles bei rauskommen. So. Weil da ist noch nicht mal der taktische Ansatz geklärt, weil beide Mannschaften vom Taktischen ja eigentlich in der Lage sind, relativ ähnlich zu spielen und stark zu spielen. Und deswegen ist das nicht mal so, die einen stellen sich hinten rein und lauern nur auf Konter. Das gibt's halt bei Gladbach gegen Leverkusen definitiv nicht.
Eine krasse Zäsur wird, glaube ich, dann nach dem dritten Spieltag gibt es ja dann schon eine Länderspielpause und in dieser Länderspielpause endet die Transferperiode. Ja. Also das ist ja dann quasi nochmal ein Saisonstart 1.2 dann am vierten Spieltag gegen Bielefeld für uns.
Wo du dann aber nochmal ein bisschen Einspielerei hast, ne? Also das meine ich ja, deshalb glaube ich halt, wirst du am Ende 6 Spieltage brauchen, bis sich die Kader so langsam aneinander, also fertig sind sozusagen, ne? Und je nachdem, was da bei uns noch passiert, kann das ja wirklich noch spannend werden.
Ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen profitieren können, weil nominell könnte man halt wirklich sagen, Leverkusen, die können ja echt noch nicht eingespielt sein und wir haben ja positiv dann schon überrascht, sag ich mal. Also wenn man den einen oder anderen Kommentar in der Fanszene von uns auch im Vorfeld gesehen hat, war das ja nicht so optimistisch. Aber jetzt war diese erste Woche ja blitzsauber. Du bist im Pokal irgendwie weitergekommen und hast gegen Bayern völlig verdient einen Punkt geholt, war sogar mehr drin, also da kann man jetzt nicht meckern. Und wenn wir jetzt aus Leverkusen rausgehen und zumindest noch ungeschlagen wären, dann wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. Also zwei Punkte wären dann auch okay.
Und es wäre ein ganz starkes Zeichen von Hütter, muss man auch sagen, finde ich. Weil er dann zeigt, dass er auf jeden Fall in der Lage ist, der Mannschaft sehr schnell eine Stabilität zu geben, während für ihn selber wahrscheinlich noch ganz viele Unbekannte in dem Kader rumfliegen. Das ist auf jeden Fall Zeug davon, dass er die Mannschaft relativ schnell verstanden hätte, wenn es denn so kommen sollte.
Ja, wir hoffen mal das Beste. Am besten holen wir direkt 3 Punkte, dann hätten wir einen Mega-Saisonstart und könnten ganz entspannt zu Union fahren, die vorher im Olympiastadion dann noch gegen Kuopio spielen. Also wir haben ja die Doppelbelastung nicht, also so weit im Voraus kann man das jetzt schon mal denken. Aber wir wissen alle, es kann auch ganz anders aussehen und wir stehen auch nach 3 Spieltagen noch mit 1 Punkt. Da ist ja auch jetzt nicht komplett unmöglich, ne? Ja. Aber ja, also seien wir mal in erster Linie optimistisch. Boris, hast du noch irgendwas abseits der Spiele Bayern, Leverkusen, irgendwas anderes? Ist in Mönchengladbach noch irgendwas passiert?
Naja, also wie gesagt, das Einzige, es geht jetzt darum natürlich, was passiert jetzt auf dem Transfermarkt für uns? Ne? Also ich glaube, da ist jetzt die spannende Frage, was ist jetzt mit Zakaria? Er war ja jetzt also auch nie im Kader oder irgendwo, das heißt, er scheint ja irgendwo schon sich quasi von der Mannschaft sozusagen verabschiedet zu haben. Es geht jetzt bei ihm wahrscheinlich nur noch um die kleinen, also um die kleineren feinen Sachen, aber das wird sich jetzt nochmal zeigen, wenn wirklich diese kolportierten nur 15 Millionen für ihn rumkommen, dann ist das wirklich, dann glaube ich, ist Max Eberl innerlich ein bisschen am Weinen für diesen Jungen, weil dann haben wir da wirklich mal ausnahmsweise richtig, also jedes Pech der Welt gehabt, weil da haben wir keine Ausstiegsklausel mit irgendwie einer bescheuerten Zahl drin, sondern dann liegt es einfach schlichtweg daran, dass der Spieler genau dann das Saisontief hat, also dass das Formtief hat und dass er genau in dem Moment eben halt auch der Covid-Effekt kommt, der uns dann wirklich da ein Drittel nur von dem ermöglicht, von dem, was wir normalerweise bekommen hätten für den Jungen.
Also zu seiner Hochzeit, als er sich da gegen Dortmund verletzt hat, März 2020 im letzten Spiel vor Corona, da war das einer der heißesten Spieler in ganz Europa. Und dann, jetzt hat er selbst noch Corona gehabt, auch das wahrscheinlich noch ein Grund, weshalb er zumindest gegen Lautern noch nicht im Kader war, aber da passt er irgendwie wirklich gar nichts. Also das kann ja am Ende gar nicht so gut ausgehen aus finanzieller Sicht für alle Beteiligten wahrscheinlich, aber auch und generell seine Karriere. Ich finde es immer gar nicht so schlimm, zum Beispiel als Marc-André Ter Stegen damals nach Barcelona gegangen ist oder Xhaka nach Arsenal. Da denkst du, geil, ey, die haben jetzt hier die Knochen hingehalten, hatten eine echt gute Zeit in Gladbach, haben sich gut verkauft. Und bei Zakaria wäre das grundsätzlich erstmal nichts anderes. Ich hätte ihm sehr gewünscht, wenn er irgendwie so einen Mega-Vertrag irgendwie in einem Mega-Verein unterschrieben hätte. Aber jetzt sieht es ja eher aus nach irgendwie Napoli, Roma oder Bergamo. Und da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Also von daher spannende Zeit jetzt auch abseits der Spiele und ich bin sehr gespannt, was bei uns da passieren wird. Auch wenn dann Zakaria wirklich gehen sollte, welches Dominosteinchen dann fällt, also wer dann zu uns kommt, weil da werden wir irgendwelche
am Haken haben. Also ich glaube, für Zakaria ist für mich das immer, wo Eberl für sich selber sagt, den Dominostein hat er selber schon gezogen mit wie heißt unser Kollege noch?
Kone. Kuadio Manu Kone.
Kone. Nicht Konate. Kone, genau. Mit Kone. Weil das ist ja genau das. Also so hatte ich damals den Transfer von Kone schon verstanden. Das ist so ein klassischer Vorweggriff, weil er davon ausgeht, dass Zakaria, weil das hat Eberl ja auch immer schon sehr, sehr deutlich kommuniziert, dass Zakaria grundsätzlich derjenige wäre, der den Schritt gehen würde. Und ich glaube, da würde noch nicht mal was passieren. Ich glaube nicht, dass da noch mal was passieren würde. Ich glaube, das Geld würde sich Eberl eher nehmen und dann sagen, dann gucke ich mir lieber im Winter noch mal an, ob es da vielleicht irgendein gutes Stürmerschnäppchen gibt.
Ja, weil tatsächlich, ich finde den Gedanken interessant. Ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, eigentlich bräuchten wir noch so einen gewissen Stürmertyp. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Wenn man jetzt das Spiel gegen Bayern gesehen hat und dann noch weiß, dass Embolo noch in der Hinterhand ist, dass Hofmann und Player und Thüram alle noch gar nicht auf ihrem 100% Leistungslevel sein können, bedingt durch Verletzung, dann muss man eigentlich sagen, geht Zakaria, ist natürlich geldfrei. Vielleicht kommt dann irgendwie noch ein Außenbahnspieler oder irgendwie ein verkappter Flügelstürmer, was auch immer. Aber ganz ehrlich, hätte der aktuell viel Spielzeit? Ich glaube nicht, weil unter anderem auch Keenan Bennett jemand ist, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Ja. Also von daher, das ist sehr spannend noch, was da so auf dem Domino Day in Mönchengladbach passiert. Aber wir hoffen das Beste für unsere Borussia. Gut,
genau.
Ich würde sagen, cool. Kurs hat Spaß gemacht und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche dann mit einer Analyse natürlich des Leverkusen-Spiels und dann geht es natürlich mit dem nächsten Auswärtsspiel schon weiter hier bei uns in Berlin an der Alten Försterei beim 1. FC Union. Also spannende Wochen und auf dem Transfermarkt passiert bis dahin vielleicht auch noch was. Also danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.